Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder, denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit währet für und für bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut, die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern, Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Liebe Freunde und liebe Freundinnen, das ist der angegebene Bibeltext für den heutigen Sonntag, der vermutlich von ganz vielen Kanzeln im Land verkündigt wird. Und trotz 40 Jahren im Predigtdienst, muss ich gestehen, habe ich noch nie über diesen Gesang gepredigt. Und ich habe mich gefragt, warum wohl? Vielleicht, weil mir Petrus und Johannes und Paulus immer wichtiger waren. Die haben ja auch so viel gesagt und wir haben ihre Evangelien und die Briefe in der Bibel, schwarz auf weiß, wir können sie nachlesen. Maria dagegen ist im Neuen Testament eigentlich eher eine Randfigur. Also von ihr haben wir nur ganz wenige Geschichten und ein paar magere Wortfetzen, da kann man kaum eine Bibelstunde draus machen. Und wir haben eben dieses Gebet. Vielleicht stelle ich Maria auch in so eine Ecke, weil ich als Evangelischer nicht so recht weiß, wo ich mit der körperlichen Seite des Evangeliums hin soll. Also Jesus im Bauch einer Frau, geboren, gestillt, gewickelt, geküsst, vielleicht auch ausgeschimpft, wie man das eben so mit Kindern macht. Wie ihr wisst, komme ich seit einiger Zeit aus Bamberg. Und deshalb ist auch mein Verhältnis zu Maria und zu diesem Bibeltext vielleicht noch delikater geworden, denn Maria ist in Bamberg allgegenwärtig. Fast jedes Haus in der Altstadt hat sie aufgemalt oder als Statue in einem Schrein oder auf einem Marter. Sie begegnet einem unvermutet hinter Hausecken. Sie schaut von Säulen, sie thront auf Simsen, sie balanciert über Türen oder sie reitet auf Giebeln. Ich habe versucht, jede dieser Nachbildungen zu fotografieren. Bei etwas über 100 habe ich aufgegeben. Ich habe einen Freund und Kollegen davon erzählt, dass ich durch Bamberg gehe und Maria suche. Und seitdem glaubt er, dass ich heimlich katholisch geworden wäre. Also, Bamberg ist ja tatsächlich ein Marienwallfahrtsort. Wusstet ihr das? Und es gibt Mariengebetsbruderschaften und Marienkirchen. Und manchmal hat man vor diesen Spezialaltären den Eindruck, dass es eine heilige Quaternität gäbe. Also Gott Vater, Jesus Christus, der Heilige Geist und Maria. als ob die Trinität, so wie wir sie kennen, nicht vollständig wäre. Aber dieser Kult um Maria, ihre Verehrung und die Zuschreibung der ewigen Jungfrauenschaft, die leibliche Aufnahme in den Himmel und die Krönung zur Himmelskönigin, haben sie für mich irgendwie völlig unkenntlich gemacht. Also so wie Christo, der Künstler, diese riesigen Bauten eingehüllt und verfremdet hat, so kommt mir das bei Maria vor. Ihr erinnert euch sicher, Christo, der Reichstag 1995, eingepackt in unglaublich viel Stoff. Und jetzt haben wir Maria auch so eingehüllt und verborgen. Also ich befinde mich auf der einen Seite zwischen totaler evangelischer Ignoranz und auf der anderen Seite konfrontiert mit dieser überwältigenden katholisch-mariologischen Präsenz. Und ich frage mich, was ist wohl unter dieser Verhüllung, wenn man sie abnimmt? Was kommt dabei raus? Was sagt die Bibel? Heute ist der Lobgesang der Maria, das Magnificat, das Thema. Meine Seele erhebt den Herrn und freut sich Gottes meines Heilandes, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder, denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. So klingt der Widerhall eines Menschen, der von Gott gesucht und gefunden worden ist. Und das ist mein erstes Stichwort: Berufung. Ich freue mich, jubelt Maria. Ich jubele dir zu, mein Gott. Du bist der Größte, du bist einfach genial. Und ich stelle mir vor, dass sie dabei rumgehüpft ist, dass sie vielleicht getanzt hat, dass es sie auf jeden Fall nicht auf dem Sockel gelassen hat, wie das in Bamberg überall bei den Statuen ist. Maria berufen, was für ein Unterschied zu den alten Männern der Bibel. Mose zum Beispiel sagt bei seiner Berufung, nein Herr, such dir einen anderen. Petrus hat zu Jesus gesagt, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Als der Ruf Gottes Paulus getroffen hat, fiel der vom Pferd und war erst mal 3 Tage blind. Er hat sich auch nicht gefreut, denn sein Lebenshaus und sein Glaube waren in dem Augenblick in Trümmer gefallen. Als Gott mich rief, da war ich zwar noch nicht alt, aber mir war das ein Schrecken. Ich hatte ganz andere Pläne. Aber Maria singt, meine Seele erhebt den Herrn, mein Geist freut sich über Gott, denn er ist mein Retter. Das liegt vielleicht daran, dass sie eine Frau war. Mädchen im alten Israel waren auf der untersten Ebene der Machthierarchie angesiedelt. Sie hatten gar nichts zu sagen. Sie hatten zu gehorchen. Sie waren Objekte, die man sogar verkaufen konnte. Wenn sie klein waren, dann hatten ihre Väter das Sagen und danach die Brüder und die Onkels. Eigener Wille war nicht erwünscht. Wenn sie verheiratet waren, dann war der Ehemann von da an das Oberhaupt. Und er bestimmte, was sie zu tun oder zu lassen hatten oder was sie denken durften und was nicht. Sie waren nie frei, nie selbstbestimmt, immer abhängig. Ihr Lieben, ich habe eine iranische Frau kennengelernt, die von ihrem Großvater mit 14 Jahren verkauft und verheiratet wurde an einen viel älteren Mann, der noch dazu ein Trinker war. Sie kam in seine Familie und wurde dort wie eine Sklavin gehalten. Sie musste den Haushalt machen und kochen für ihn und seine vielen Schwestern. Und niemand half ihr dabei. Irgendwann hat sie es dann nicht mehr ausgehalten und ist weggelaufen. Zurück nach Hause. Und zu Hause hat man ihr die Schuld an der Situation gegeben. Sie hat viele Jahre gekämpft für ihr Recht auf eine Scheidung von ihrem Unterdrücker. Und schließlich hat sie es auch geschafft. Und als sie dann hier in Deutschland wegen ihres Asylgesuchs vor Gericht stand, hat sie der Richterin gesagt, ich bin verkauft und versklavt worden. Ich hatte keine eigene Stimme. Ich bin vor meinem Peiniger geflohen. Und ich habe es geschafft. Aber richtig ich selbst bin ich erst geworden, als ich Jesus Christus kennengelernt habe und er mich gerufen hat. Durch ihn bin ich als Frau frei. Ich sage euch, das war eine Revolution in dem Gerichtssaal. Und sie ist noch in der gleichen Stunde als Asylantin akzeptiert worden und hat ihren deutschen Pass gekriegt. Der Engel hat zu Maria gesagt, du wirst schwanger werden. Und sie hat gejubelt. Eine Quelle, die die politische und religiöse Situation der damaligen Zeit analysiert hat, schreibt, dass wohl alle jungen Mädchen und Frauen in Israel einen Traum hatten. Und der lautete, wenn ich doch die wäre, die den Messias kriegen dürfte. Wenn meine Schwangerschaft doch den Ersehnten hervorbringen würde. Maria hatte vermutlich den gleichen Traum. Wahrscheinlich hat sie in lichten Momenten sich aber gesagt, aber das geht ja gar nicht, denn ich gehöre nicht zur königlichen Familie. Ich wohne nicht in einem Palast, ich bin nur ein Bauernmädchen, mit mir kann man keinen Staat machen. Außerdem, ich bin nicht schwanger. Und dann kommt Gott und redet mit ihr, dass sie mit dem Ersehnten schwanger werden soll. Maria jubelt, du hast meine niedrige Stellung angesehen, hast mich nicht verworfen, sondern du hast mich erwählt. Du hast mich hoch erhoben. Ihr Lieben, eine Berufung sucht man sich nicht aus. Sie findet einen. Gott findet uns. Und wenn uns dann plötzlich vor Augen steht, dass wir das gar nicht verdient haben, dass wir nichts können, dass all unsere Angebote, die wir dem Allerhöchsten machen können, lächerlich und nichtig sind, dass wir alt sind und dass wir keine Kraft mehr haben. Und Gott uns trotzdem ansieht und sagt, dich habe ich immer schon gesucht, dein ganzes Leben lang. Und heute ist der große Tag und ich sage dir, du bist für mich wichtig. Mit dir habe ich noch etwas vor. Dann sollten wir ihm glauben und uns freuen. Denn mit denen, die nichts sind, erfüllt Gott seinen Plan. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes, denn er hat meine Niedrigkeit angesehen. Wusstet ihr, dass Marias Gebet nicht ganz original ihr eigenes war? Sie hat sich ein bisschen woanders bedient. Auf Gebete gibt es ja auch kein Copyright. Wir klauen auch, wenn wir beten. Zum Beispiel bei dem Psalm, die andere vor uns gebetet haben. Fremde Worte, die wir zu unseren eigenen machen. Worte, die genau das ausdrücken, was wir fühlen, wo aber unsere eigenen Worte nicht gereicht haben. Worte, die das schöner sagen können als wir. Wir haben sie vielleicht gelernt und können sie auswendig. In der Not kommen sie dann uns ins Gedächtnis zurück und wir sind froh, dass wir sie Gott sagen können. Maria zitiert hier aus dem Schatz der Gebete Israels, genauer sie zitiert aus dem Gebet der Hanna. Ihr kennt sie sicher. Hanna, die Mutter vom Propheten Samuel, die kinderlos war und sich so verzweifelt Kinder gewünscht hat, um nicht mehr gedemütigt zu werden. Ich habe mich gefragt, woher wusste Maria wohl von Hannas Lobgesang? Von dem Hören, der Lesung alle Jubeljahre mal im Synagogengottesdienst? Ist doch unwahrscheinlich. Oder weil sie lesen gelernt hatte? Höchstwahrscheinlich doch, weil sie lesen konnte. Und hier komme ich zu dem zweiten Stichwort. Bildung. Wusstet ihr, dass Kinder in Israel mit 6 Jahren in die Schule kamen? Wie bei uns auch. Das hatte man nach dem babylonischen Exil eingeführt, denn man hatte da verstanden, dass die Kur gegen den Unglauben und den Abfall von Gott darin lag, dass man seine Worte lesen konnte. Alle. Am ersten Tag, wenn die Schule losging, hat der Rabbi die Tafeln der kleinen Schüler mit Honig eingestrichen und ihnen befohlen, sie abzulecken. Und dazu hat er gesagt, mögest du nie vergessen, dass Gottes Worte wie Honig sind. Die Worte Gottes sind das angenehmste, köstlichste, was es gibt. Und schon als Kind brachte man also die Schrift auf eine Weise, die man schmecken konnte, mit der angenehmsten, exotischsten, schönsten Sache in Verbindung, die man sich nur vorstellen konnte. Und in den folgenden 4 Jahren haben die Kinder mit der Bibel lesen und schreiben gelernt. Und ganz nebenbei haben sie dabei die 5 Bücher Mose auswendig gelernt. Alle haben das gemacht und konnten das. Und wenn sie noch weiter in die Schule gingen, dann haben sie die übrigen Schriften und die Propheten und die Psalmen auswendig gelernt. Das heißt, mit 14 hatten sie die ganze Schrift, das ganze Alte Testament im Kopf. Interessant ist doch, dass Maria nun aus diesem breiten Strom der vielen Worte Gottes, die im Alten Testament versammelt sind, die sie gelernt hatte, dass sie diesen einen Faden des Gebets aufnimmt, wo es um die Befreiung der Frauen, der Armen und der Hungrigen geht. Maria nimmt diesen Faden von Hanna auf und gibt ihn dann an ihren Sohn weiter. Jesus preist gerade die selig, glücklich können sich preisen, die arm sind, die Leid tragen, die hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, die verfolgt werden. Ihr erinnert euch, Bergpredigt. Ihr Lieben, wenn wir gefragt würden, wie viel wir von der Bibel auswendig können, wie viel wir zitieren können, wären wir wahrscheinlich beschämt. Jedes Kind in einer israelischen Schule würde uns beschämt da stehen lassen. Wir haben so viele andere Sachen im Kopf. Steuererklärungen machen, Passwörter, Romane. Aber wie wäre es, wenn wir überlegen, was wäre mein Spitzensatz über Gott, den ich ihm im Gebet zurücksagen könnte? Was wäre die wichtigste und schönste Erkenntnis über Gott, die ich meinen Kindern und Enkeln weitergeben könnte? Das, was ihnen von mir im Ohr bleibt, wenn ich einmal nicht mehr bin. Maria betet, seine Barmherzigkeit währet für und für bei denen, die ihn fürchten. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Wie ein Blitz am dunklen Himmel, so leuchtet in ihrem Gesang die gesamte Strategie Gottes auf. Alles neu machen. Und dann fügt Maria ihrem Lobgesang eine Winzigkeit hinzu, die über die Psalmen und auch über Hannas Lobgesang hinausgeht. Sie sagt, er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft nun seinem Diener Israel auf. Diese kleine Einfügung, dieses Nun, findet man nur in der Neues Leben Übersetzung. Werner, die hast du mir geschickt und da bin ich darauf gekommen. Ich glaube, diese kleine Einfügung, dieses Nun ist genau sachgerecht und richtig. Maria sagt, jetzt, endlich, mit dem Kind in meinem Bauch, mit diesem Krümel, fängst du an, Gott, jetzt geht's los. Und das ist mein drittes Stichwort, Bewusstsein. Sich bewusst werden, dass Gott schon am Werk ist. Das ist ja das Drama mit Gott, dass wir immer den Eindruck haben, dass er nicht richtig hinhört, wenn wir beten. Oder dass er den geeigneten Zeitpunkt für die Hilfe verstreichen lässt. Dass er sich nicht kümmert, weil unsere Zeit nicht seine Zeit ist und seine Wege nicht unsere Wege. Wie oft habe ich gewartet, dass die Kinder zu Besuch kommen und dann war es wieder nichts. Wie oft habe ich darum gebetet, dass Gott die Zeit verkürzt, als ich krank war und ich hatte den Eindruck, dass meine Eile nur auf seine Gemächlichkeit getroffen ist. Wie lange habe ich gebetet, dass es doch endlich eine Erweckung geben würde? Und ich bin immer so enttäuscht gewesen, dass sich offensichtlich immer noch nichts getan hat. Aber die kleinen Dinge, die kleinen Anfänge, manchmal hinter meinem Rücken, wo sich etwas zum Besseren geändert hatte, wo plötzlich ein Mensch aufgewacht ist, das habe ich in meinem Kummer gar nicht wahrgenommen. Maria hat erkannt, jetzt geht's los. Mit diesem winzigen Kind in meinem Bauch. Da wird Gott an dem Stuhl der Mächtigen sägen. Da lässt Gott das Geld der Reichen zu einem Haufen Rost werden. Da lässt er die Bettler tanzen und die Engel singen und er lädt die Niedrigen zu sich nach Hause ein. Er hat es vorbereitet, jetzt ist es soweit. Ihr Lieben, wollen wir unsere Augen und Ohren weit öffnen, um in den nächsten Tagen, wenn es Weihnachten wird, zu schauen, wahrzunehmen, vielleicht wenn wir Nachrichten hören oder Telefonate führen oder Bekannte treffen, dass wir etwas mitbekommen von den zarten Anfängen des Reiches Gottes, vielleicht hinter unserem Rücken? Gehörst du zu den fröhlichen Armen, die sich jetzt schon freuen, weil sie glauben? Bist du ein beneidenswerter Schwacher, der weiß, mein Gott, der schafft das, bei ihm ist kein Ding unmöglich? Dann können wir uns zusammen mit Maria freuen. Noch einmal zur Wiederholung. Das erste Stichwort war Berufung. Gott hat dich auf dem Schirm. Egal wo du bist. Er hat dich nicht vergessen. Das zweite Stichwort heißt Berufung, heißt Bildung. Was ist der Spitzensatz deines Lebens, den du Gott sagen möchtest und an den deine Enkel sich erinnern sollen? Das dritte Stichwort Bewusstsein. Ist dir bewusst, dass Gott schon längst auf dem Weg ist, auch wenn wir das nicht festgestellt haben? Martin Luther schreibt am Ende seines Büchleins über den Gesang der Maria: Damit lassen wir es diesmal bewenden und bitten Gott um ein rechtes Verständnis dieses Magnificat, dass es nicht allein leuchte und rede, sondern brenne und lebe in Leib und Seele. Das verleihe uns Christus durch den Willen seiner lieben Mutter Maria. Amen. Amen. Amen.